take a moment to see myself. Hey girl, wasn't even a meal, I must some cold tape on the shelf.
Montagsgespräch. KI im Hörsaal, wer lernt hier eigentlich von wem? Vor einem Jahr haben wir mit Professor Dr. Oksana Arnold über den großen KI-Rausch, also vor allen Dingen über meinen Rausch gesprochen, über ChatGPT, Blackbox-Systeme, Halluzinationen, Bias, Turing-Test, KI-Agenten und die Frage, ob Menschen wirklich verstehen oder nur Zeichen manipulieren. Damals blieb hängen, bei mir zumindest, KI kann faszinieren, aber sie darf nicht einfach geglaubt werden. Man muss sie verstehen, ausprobieren, prüfen und natürlich einordnen. Und das gilt nicht nur für die Wissenschaft, das gilt für den Journalismus, gilt eigentlich für alle. Heute setzen wir das Gespräch fort, denn inzwischen ist KI nicht mehr nur Spielzeug, Experiment oder Zukunftsversprechen. KI sitzt im Hörsaal, schreibt Code, erklärt Algorithmen, korrigiert Texte, entwirft Präsentationen und verändert die Informatikausbildung selbst. Was heißt das für Studierende? Was müssen Lehrende anders machen? Und welche aktuellen Entwicklungen in der KI sind wirklich ein Fortschritt und welche nur der nächste Hype? Ich freue mich sehr, dass Frau Professor Dr. Oksana Arnold da ist. Sie ist Professorin für theoretische Informatik und künstliche Intelligenz. Hallo, Frau Arnold.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ein Jahr ist ja eigentlich nichts so, ne? Man denkt, ach, so ein Jahr geht schnell vorbei und dann ist wieder Frühling, wir freuen uns und so weiter. In der technischen Entwicklung, hat sich das jetzt bei KI wie 10 Jahre technische Entwicklung angefühlt. Ich bin immer noch im Dauer-Flash- und Hype-Modus. Wie geht's Ihnen?
So ist das. Eigentlich schon sehr lange, seit wir das Internet haben, arbeiten wir mit Informationsflut extremst und die neuesten Entwicklungen überschlagen sich, aber gerade in den letzten 2 Jahren ist es tatsächlich sehr, sehr massiv geworden.
Was hat sie technisch überhaupt? Man muss ja sagen, Sie sind ja seit, könnte man sagen, Jahrzehnten mittlerweile, beschäftigen sich mit KI. Sie sind so ein nicht gerade ein KI-Nerd, aber doch schon eine alte KI-Häsin, die schon sich mit KI beschäftigt hat. Da wussten die meisten Menschen noch gar nicht, was das ist. Dennoch erlebe ich bei Ihnen eine Art Begeisterung. Was hat Sie im letzten Jahr überrascht, technisch, gesellschaftlich und vielleicht auch in der Lehre?
Überrascht hat mich tatsächlich der aktuelle Hype und auch die Qualität der KI-Systeme, die jetzt in den verschiedensten Bereichen genutzt werden. Und zwar deshalb überrascht, weil technologisch betrachtet da eigentlich wesentlich weniger dahinter steckt, als das, was im Ergebnis für uns Menschen produziert wird. Also die Qualität dessen, was da sozusagen rauskommt, ist an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr erstaunlich. Und auf der anderen Seite wird sozusagen aufgrund dieser Zusammenhänge KI, zumindest so wie sie heute benutzt wird, also Gen AI und Deep Learning, massiv in allen gesellschaftlichen Schichten eingesetzt, in der Industrie, in der Wissenschaft, auch in der Schule, auch im Studium.
Darum kommt, das wird nochmal ein separates Thema sein, weil das interessiert mich sehr, ob sie überhaupt das Informatikstudium noch braucht, was sich da verändert. Also ich kann ja mit Vibe Coding, hier mit Claude, da kann ich ja ein Programm basteln. Oh, hast du aber gut gemacht. Ja, also braucht es das noch? Die Frage heben wir uns auf. Sie verziehen ein bisschen das Gesicht und denken, die Antwort weiß ich eigentlich schon, natürlich brauchen wir es, aber wie muss es sein? Trotzdem noch im letzten Gespräch haben Sie sinngemäß gesagt, wir dürfen KI-Ergebnisse nicht einfach akzeptieren, müssen verstehen, wie diese Systeme funktionieren. Haben Sie den Eindruck, dass wir als Gesellschaft den Verständnis näher gekommen sind oder ist das alles selbstverständlicher geworden? Wie ist Ihr Eindruck, ist es in der breiten Masse angekommen?
Das Verständnis nicht, die Anwendung schon. Also sprich, wir setzen die KI, so wie sie heute existiert, also Gen AI und Deep Learning, wie selbstverständlich ein, denken nicht über die Ergebnisse wirklich nach. Und es ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr große Verführung für uns alle, den Kopf auszuschalten und nicht dabei zu bleiben, sondern die Ergebnisse so zu nehmen, wie sie sind.
Und das ist natürlich eine große Gefahr, dass wir die Quellen nicht prüfen, weil es alles so plausibel und so schön klingt. Ich meine, das ist ein neues System, es ist ein neuronales Netz. KI ist vielleicht gar nicht der richtige Begriff. Es ist ja ein ständiger Zugriff auf das Wissen der Welt. Es wird ins Verhältnis gesetzt. Es ist ja schon faszinierend, klingt plausibel. Sie sagen, wir müssen aber uns das kritische Denken weiter noch erhalten. Wie kriegen wir das denn hin? Weiter kritisch zu denken, weiter auch zu überprüfen und nicht alles hinzunehmen, wenn es so gut klingt.
Wie kriegen wir das hin? Dranbleiben, das kritische Fragen nicht aufzugeben. Und ganz ehrlich, ich bin da auch bei meinen Studierenden absolut erschüttert, wie stark sie eigentlich gerne dieses Denken an die KI abgeben. Und das passiert leider eben auch nicht nur bei den Studierenden, sondern auch in der Wissenschaft. Mhm. Ich bin an der einen oder anderen Stelle als Gutachterin tätig bei Forschungsprojekten und bewerte Anträge. Und mir ist es in den letzten 2 Jahren tatsächlich schon 2-mal so gegangen, dass Anträge KI generiert worden sind, und zwar auf dem Gebiet der KI. Also nicht etwa irgendwie was ganz anderes, sondern auf dem Gebiet der KI. Und die entsprechenden Kollegen, die ja laut Antrag Experten im Bereich KI sind, haben Literatur angegeben, die nicht existiert.
Ach komm, nein.
Ja, genau,
die
so
haben
ist
also
das
nicht gecheckt und haben das vertraut. Na, ich meine, das ist, man könnte auch sagen, ich gehe zum Arzt und vertraue dem, weil der versteht ja sein Handwerk, sein Geschäft. Müssen wir vielleicht auch lernen, KI zu vertrauen oder zu misstrauen? Schwierig, oder?
Es ist tatsächlich schwierig. Trotzdem geht es eigentlich wirklich darum, und da müssen wir eigentlich viel, viel weiter vorne anfangen, also in der Schule, im Kindergarten, dieses kritische Denken zu lernen oder überhaupt uns stärker mit der Frage auseinanderzusetzen, was ist Lernen und wie funktioniert das? Und zu diesem Lernen gehört aus meiner Sicht als allererstes beobachten und Dinge zu hinterfragen, zu reflektieren, zu überprüfen, inwieweit das richtig ist oder falsch ist. Wir erleben es im Moment ganz massiv, dass verschiedenste Institutionen auch in die Schulen gehen und mit den Schülern diskutieren über das Thema Fake News und Fake-Bilder. Und die Problematik ist tatsächlich, dass wir einfach von den Bildern her, ohne Hintergrundinformation, ohne Wissen drumherum, eigentlich keine Chance haben, sozusagen Fake News von tatsächlicher relevanter Information zu unterscheiden, und genauso bei Bildern.
Ja, also früher waren es noch da hat man auf die Finger geguckt, ein bisschen auf die Augen, hat man so ein Gespür dafür bekommen. Mittlerweile ist es ja so hoch, also so hoch skaliert und so gut in dem Sinne, oder so, es sieht so echt aus, dass es ganz schwer wird, selbst für KI-Experten das zu unterscheiden.
Genau so ist das. Und letztendlich gibt es ja auch verschiedenste KI-Anwendungen, die eigentlich darauf trainiert werden, Bilder oder andere Videos zu generieren, die eben nicht mehr unterscheidbar sind. Mhm. Es gibt so eine Technologie, die heißt GAN, also als Abkürzung GAN, die besteht aus 2 Komponenten, nämlich einem Generator und einem Diskriminator. Und dieser Diskriminator soll eigentlich immer entscheiden, ist das jetzt ein generiertes Bild beispielsweise oder ist es ein echtes Bild. Und diese Information wandert aber in den Generator, das heißt, man verändert den Generator, der Bilder generiert, so lange, bis der Diskriminator diesen Unterschied nicht mehr feststellt.
Welche Aufgabe hat der Diskriminator? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Der Diskriminator hat im Prinzip die Aufgabe, den Generator zu verbessern in der Qualität der Bilder. Und das macht er dadurch, dass er quasi Bilder vorgelegt kriegt, nämlich von dem Generator, aber auch echte Bilder, echte Fotos und bewerten soll, inwieweit ein vorgelegtes Bild, ohne dass er weiß, kommt es vom Generator oder ist es ein echtes Bild, ist es echt oder ist es generiert. Und immer dann, wenn er das ordentlich zuordnet, also sprich alle generierten Bilder erkennt, trainiert man den Generator weiter, so lange, bis der Diskriminator diesen Unterschied gar nicht mehr feststellt.
Ein selbstlernendes System,
genau.
Um immer echter zu werden. Ach so, Wahnsinn. Und die Ergebnisse kann man ja, also seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, gab es ja einen Quantenschritt, kann man Videos mit Ton, mit Dialogen machen, also von Bildern mal ganz abgesehen, ist ja ein Nano Banana Pro, es gibt ja die die ersten Sachen. Claude hat sich ja unheimlich was getan mit Programmierung. Also ein Quantensprung eigentlich, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, könnte man das sagen?
Quantensprung im Sinne von Anwendung, ja. Technologisch, also sprich, wie diese Information erzeugt worden ist, ist es eigentlich nicht. Es ist sozusagen nur eine Evaluation. Das heißt, wir arbeiten immer noch mit ganz vielen Werten, Zahlen, mit gigantischen Netzen, wo kein Mensch wirklich weiß, wie diese Zahlen miteinander verrechnet werden, um am Ende trotzdem vernünftige Ergebnisse rauszubekommen. Ich würde ganz gerne noch zu Ihrer Frage, was können wir Menschen eigentlich tun, nochmal zurückkommen zu dem Thema Schule und das Lernen. Wichtig ist, damit wir wirklich unterscheiden können zwischen tatsächlichen Informationen und tatsächlich vorgelegten Wissen und gefakten Informationen, dass wir selber Bildung haben, dass wir selber Zusammenhänge kennen und gelernt haben, weil nur dann können wir die Dinge vernünftig hinterfragen und können auch selber klassifizieren in falsch oder richtig. Wie letztendlich so ein Diskriminator arbeitet, braucht er Informationen und brauchen wir Informationen, um diese Entscheidung treffen zu können.
Es gibt ja die Idee vom Switch Classroom, bedeutet, dass in der Lehre und der Bildung die Wissensvermittlung ja über KI erfolgen kann, und zwar zu Hause. Also die Kinder können in ihrem Lerntempo sich Wissen aneignen und die kritischen Sachen, was Sie sagen, die soziale Komponente, das kritische Denken, das Miteinander, die Künstler, die soziale Interaktion, die lernen wir in der Schule. Also wir tauschen das, wir machen die Hausaufgaben im Grunde in der Schule und lernen dort das soziale Interagieren, und die reine Wissensvermittlung, die kann individuell angepasst mit KI-Systemen erfolgen. Was halten Sie von diesem Ansatz?
Dieser Ansatz ist im Grunde genommen bei zumindest den Studierenden schon lange angekommen. Dahingehend, dass sie selbstverständlich sozusagen neben den Vorlesungen und den Übungen das Internet zur Verfügung haben, YouTube-Videos anschauen etc., aber eben seit neuestem oder seit anderthalb, zwei Jahren massiv auch GenAI benutzen. Und das Interessante ist, dass mir es tatsächlich an den verschiedenen Stellen noch auffällt, wenn jemand GenAI benutzt.
Sie lesen es und hören und kriegen es mit A. Ah, okay, das ist ein Satzbau, oder woran erkennen Sie es?
Das sind halt sehr unterschiedliche Dinge. Kritisch ist es halt immer dann, nicht im Unterricht, im klassischen Unterricht, in der Übung, sondern dann, wenn diese GenAI-Anwendungen genutzt werden im Zusammenhang mit der Leistungserbringung. Und die Studierenden sich letztendlich beispielsweise Präsentationen generieren lassen. Oder meistens sind es tatsächlich im Moment Präsentationen oder Texte generieren lassen. Und bei den Präsentationen, die sind schon sehr beeindruckend, die von GenAI und Co., also sprich von den verschiedenen Anwendungen in dem Bereich, generiert werden. Letztendlich erkennt man sie an verschiedenen Dingen, also wie beispielsweise Folien aufgebaut sind, welche Icons dort benutzt werden, was auf den Folien teilweise draufsteht, wie es draufsteht. Auch Bilder sind manchmal nicht exakt sozusagen richtig, was den Inhalt anbelangt. Und dann kann man Studierende daraufhin ansprechen.
Sie sind zu gut, um wahr zu sein. Man könnte auch sagen, sie haben Leistungserbringung. Man könnte sagen, das ist ja nun keine Leistung mehr. Wissen zusammenzutragen und einen Text zu arbeiten, weil das kann ich mit Hilfe dieses Instruments, da muss ich nicht in der Uni sitzen. Das kann also im Grunde jedes Kind, was gut Zusammenhänge begreift, kann sich das alles herleiten. Müsste man nicht auch die Leistungserbringung ändern und sagen, okay, es geht jetzt darum, kritisch einzuordnen, zu beurteilen, zusammenzuarbeiten, dass es vielleicht das Problem gar nicht der Studierende ist, der mit GenAI was eine Präsentation macht, sondern die Form der Leistungserbringung, muss die sich nicht auch komplett ändern? Weil es ist ja kein, also einen guten Text zu machen hat ja dann, oder eine Präsentation hat ja keinen Wert mehr, weil es kann ja im Grunde jeder.
Und das ist das Gefährliche für letztendlich die Informatik. Und das ist, glaube ich, bei den Studierenden noch nicht wirklich angekommen. Sie werden auch verführt durch GenAI und benutzen das an den verschiedensten Stellen. Und das weiß letztendlich wissen nicht nur die Studierenden, sondern weiß die gesamte Gesellschaft.
Alle wissen es.
Das hat zur Konsequenz, dass im Moment tatsächlich der Arbeitsmarkt für Informatiker massiv zusammenbricht, weil jeder glaubt, gute Programme schreiben zu können über Vibe-Coding und sich Programme generieren zu können.
Sie sagen glaubt, es ist doch so. Also mit Claude kann man doch Programme basteln. Also ich habe keine Zeile Code geschrieben, aber es funktioniert. Es funktioniert. Ist das nicht der Beweis dafür, dass es eben funktioniert und gut ist?
Sie sagten gerade bastelt. Man kann damit basteln. Ja, man kann damit basteln. Das ist völlig richtig. Aber es geht ja in der Informatik nicht darum, nur zu basteln, sondern in der Informatik geht es darum, auch von unseren Vorfahren in gewisser Weise zu lernen, was geht und was nicht geht. Und es gibt viele Bereiche, wo uns in der Informatik trotzdem noch harte Schranken gesetzt sind, so dass wir bestimmte Probleme tatsächlich nicht lösen können. Und von der Seite her müssen Informatiker aus meiner Sicht zukünftig diese Wegweiser sein, die uns durch den Dschungel der Probleme, die es immer noch gibt und die wir gerne lösen wollen, individuell oder für eine Firma etc., zu wissen, inwieweit es überhaupt Probleme sind, die wir mit Hilfe von Computern und Algorithmen lösen können. Es scheint im Moment so, dass alles lösbar ist. Und das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Es gibt viele sogenannte unentscheidbare Probleme. Sie sprachen schon das Thema Turing-Maschine an. Mit einer Turing-Maschine bzw. mit den Konzepten dahinter kann man zeigen, dass es solche Probleme tatsächlich geben muss, die unentscheidbar sind, so dass wir dazu keine Lösung finden. Und da wird auch GenAI keine richtige Lösung finden. Wir können uns annähern, wir können sicherlich Code produzieren, der vielleicht nicht effizient ist, weil GenAI sozusagen die entsprechenden konkreten Minimierungsalgorithmen nicht kennt und so weiter und so fort. Ich habe mal ChatGPT vor einem Jahr gefragt, weil ich gesehen habe, dass ChatGPT in der Lage ist, Code zu produzieren und ihn selber auszuführen. Und diese Codeproduktion, und mich hat das gewundert, ja, weil ich die Mechanismen, die im Hintergrund existieren, kenne und weiß, dass es ein systemimmanentes Problem ist, dass wir mit Halluzinationen leben müssen. So, deshalb habe ich ChatGPT gefragt, ob denn die Entwickler tatsächlich den Ergebnissen von ChatGPT trauen. Und die Antwort war vor einem Jahr nein. Aber am Ergebnis dieses Transformers, der uns quasi den Code produziert, hängen noch ganz viele zusätzliche Sicherheitsregeln. Und diesen Sicherheitsregeln, denen vertraut wiederum das Entwicklerteam, die muss der Code durchlaufen, bevor es in einer abgeschlossenen Sandbox ausgeführt wird. Weil es ist nicht schlimmer, als wenn sozusagen mit einem fehlerhaften Code die Serversysteme sozusagen out of order gesetzt werden.
Wir haben es ja gesehen, KI-Agenten haben sich in der Sandbox, dann haben sie das simuliert und die haben sich dann auf verschiedenen Servern kopiert, um ihr Leben, also sozusagen um sich zu reproduzieren. Wo man denkt, das ist ja schon irgendwie ein bisschen gruselig. Ne? Und Claude, haben den neuen Code nicht veröffentlicht, weil er alles knacken kann, was es irgendwie auf der Welt gibt. Also das ist ja schon gigantisch, wie ich finde. Was ich aber noch nicht ganz verstehe, was jetzt an dem Vibe-Coding schlecht ist. Ist das nicht einfach nur ein Werkzeug, was man sinnvoll einsetzen muss und kann?
Natürlich. Also man kann Vibe-Coding einsetzen. Auch ich lasse mir von GenAI, also von den verschiedensten Tools, immer mal wieder Code generieren. Aber das Wichtige ist, hinterher drauf zu schauen. Also nicht nur ein Prompt ausgeben und das dann zu benutzen, sondern es verstehen zu wollen. Jede Zeile zu lesen, jede jede Interpretation vorzunehmen, ob das wirklich so gemeint ist, wie es da steht, oder ob man Dinge anders machen sollte. Ich habe Ihnen die Frage nicht beantwortet, was wir in Hochschulen anders machen müssen bei den Leistungserbringungen. Aus meiner Sicht sind zwei Dinge sozusagen erforderlich. Das eine ist, in bestimmten Lehrveranstaltungen ist es ganz wichtig, bei schriftlichen Klausuren zu bleiben. Schriftliche Klausuren helfen tatsächlich, die erworbene Kompetenz noch innerhalb einer bestimmten Zeit aufs Blatt Papier zu bringen. Dazu muss sie erworben sein und die muss in unseren Köpfen sein. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil, natürlich wollen wir auch sehr projektbezogen agieren und arbeiten. Und gerade an Fachhochschulen ist das extrem wichtig, weil wir wollen ja nah an der Wirtschaft sein. Wir wollen nah an der Praxis sein. Wir planen im Moment auch so ein bisschen in eine Art Projekthochschule zu gehen. Das heißt, dieses Projektgeschäft spielt eine ganz, ganz große Rolle. Umso wichtiger ist es, nicht nur auf dem reinen Ergebnis sich des reinen Ergebnisses zu erfreuen und darauf stehen zu bleiben, sondern die Leistungserbringung so zu gestalten, dass Studierende dieses Projekt auch vom Code her erklären können sollen. Da sieht man, inwieweit sie es tatsächlich verstanden haben oder ob sie sich das nur generiert lassen haben.
Aber wie kann man es prüfen? Also gibt es Aufgaben, die durch KI als Prüfungsform sinnlos geworden sind? Wie kann man heute noch fair prüfen, ob Studierende etwas verstanden haben? Wie kann das gehen? Also ist es dann so mündliche Prüfung, Live-Coding, Projektarbeit und Reflexion dann eher als Hauptding? Also diese, wo man wirklich live prüfen kann, denkt jemand, kann jemand Zusammenhänge erkennen und nicht irgendein Ergebnis hingeknallt und generiert. Also wie geht denn das? Ich kann das so schwer vorstellen.
Also Live-Coding ist aus meiner Sicht nicht der richtige Ansatz, richtige Weg, auch wenn quasi Informatiker in der Industrie sehr stark schon in so eine Fließbandrichtung gehen. Ja, also sie müssen effizienter werden, weil man sagt ihnen, naja, benutzt doch Claude und andere Gen-AI-Tools, die produzieren euch ja Code. Ihr müsst ja bloß noch einmal drüber gehen und sagen, alles in Ordnung. Ja. So, und in Wirklichkeit gehört aber zu einem guten Code, zu einem effizienten Algorithmus, das Nachdenken, das Ausprobieren, das Testen, das, wie gesagt, darüber nachdenken, Wissen einzusetzen, was man im Laufe des Studiums erworben hat. Deshalb ist es schon noch wichtig, dass die Studierenden genügend Zeit haben im Vorfeld, Projekte und Aufgaben zu lösen. Deshalb mache ich das letztendlich so, dass ich verschiedene Aufgaben, beispielsweise zu einem Modul Lernende Systeme, gibt es so eine Palette von Aufgabenstellung. Und da geht es mir darum, dass sie sich eigentlich mit Algorithmen intensiv auseinandersetzen. Und ich stelle fest, dass ganz, ganz viele Studierende, wir nutzen es übrigens auch in der Lehrveranstaltung, ganz viele Studierende tatsächlich ihre Gen-AI-Tools benutzen, um sich Vorschläge zu machen. Und im Anschluss an die Abgabe des eigentlichen Codes machen wir ein Meeting, ein Gespräch, wo sie quasi ihre Erkenntnisse und den Code vorstellen müssen. Und da finde ich sehr erstaunlich, dass man wirklich mitbekommt, durch entsprechende gezielte Fragen, nämlich einzuordnen, was sie generiert haben zu dem, was wir in der Vorlesung gemacht haben und was ihnen letztendlich ihre Gen-AI-Tools empfehlen, als Kriterien zu prüfen, ob ein Algorithmus gut ist oder schlecht ist, dass man das tatsächlich gemeinsam nochmal hinterfragt. Und ich stelle immer fest, dass die Studierenden sich zu stark auf Gen-AI verlassen und viel zu wenig das, was wir in den Lehrveranstaltungen besprochen haben und eingeordnet haben, in ein großes Lernszenario benutzen, um das, was Gen-AI produziert hat, zu hinterfragen. Ja, also das fängt bei Lernzielen beispielsweise an. Es ist die Frage, immer wenn wir einen Lernalgorithmus benutzen, inwieweit das Ergebnis, was dieser Lernalgorithmus erzeugt, tatsächlich zu der Problemstellung passt, also das Richtige gelernt worden ist. Und Gen-AI liefert da ganz viel, dass wir auf die kleinsten Fehlerquadrate schauen und gucken, inwieweit der Fehler klein ist. Aber es wird gar nicht mehr hinterfragt, ob die Funktion, die wir eigentlich lernen wollten und die Parameter dazu tatsächlich durch den Algorithmus gelernt worden sind. Das heißt, sie gucken an die ganz falschen Stellen und darüber nachzudenken und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, das halte ich für extrem wichtig.
Könnte man den eigentlich auch als Lernpartner begreifen, als Sparringspartner, als wie man eine Sprache lernt, oder das geht eigentlich ganz gut. Also der Lernpartner, der auch Fehler machen kann, und Sparringspartner, wo man sagt, ich lasse mir helfen und mache wie so ein Ping-Pong-Spiel. Ich lasse mich anleiten, wie ich lerne, aber ich habe immer den Anspruch, das zu lernen, um nicht mehr die Arbeit abzunehmen oder den kürzesten Weg zu gehen, sondern die generative KI dazu zu benutzen, sie als Partner, als Ping-Pong-Partner zu benutzen. Das wäre doch der Weg, oder?
Genau, das ist der Weg. Aufpassen, es geht nicht darum, den kürzesten Weg zu benutzen, sondern die Gefahr besteht, den leichtesten Weg zu benutzen. Ah. Und der leichteste Weg ist, aufzuhören zu denken und alles zu akzeptieren. Und deshalb...
Sehr schön bequem, das fühlt sich gut an.
Richtig. Ach,
Mensch, komm, lass sie doch machen. Wir lassen die Maschinen die Arbeit machen.
So. Genau. Ja. Und in dem Modul Lernende Systeme, das ich schon erwähnt habe, versuche ich genauso vorzugehen, dass die Studierenden begreifen, dass GenAI ein Lernpartner ist. Das heißt, auch dort in den Seminaren stelle ich Fragen. Und wenn die Studierenden dann einfach erwartungsvoll nach vorne gucken und einfach warten und eben nicht ins Denken kommen, dann sage ich, naja, wir haben doch unsere persönlichen intelligenten Assistenten, was sagen die denn? Und gebe den Studierenden tatsächlich Zeit, GenAI als Lernpartner zu betrachten, aber immer so, dass wir das hinterher reflektieren, gemeinsam auswerten, dass ich ihnen zeige, an welchen Stellen man sozusagen hinterfragen muss, genauer hingucken muss. Das fängt bei so einfachen Dingen an, um eine Funktion zu lernen, um ein Polynom zu lernen. Was ist ein Polynom? Wir kennen alle quadratische Funktionen. Wir kennen vielleicht auch eine lineare Funktion. Das sind alles Polynome.
Gut, dass ich das nicht fragen musste. Sie haben es selber beantwortet.
Ja, also eine lineare Funktion ist einfach, ich habe eine Eingangsgröße und multipliziere diese Eingangsgröße mit einem Wert und das ist mein Ergebnis. Also, was hat man da als Beispiel? Es fällt mir gerade gar nichts Vernünftiges ein.
Ein Weg
beispielsweise. Wenn ich meinen Weg länger mache, brauche ich mehr Zeit, um anzukommen. Das heißt, die Abhängigkeit von der Länge des Weges, bis ich an dem Ziel ankomme, ist ein linearer Zusammenhang, wenn die Geschwindigkeit konstant bleibt. Das heißt, ich kann den Weg mit der Geschwindigkeit multiplizieren und dann weiß ich, wann ich sozusagen an einem bestimmten Ort angekommen bin.
Eine einfache Berechnung, ein einfacher Algorithmus.
Genau, so. Und quadratisch, jeder kennt aus der Schule so Parabeln, so Quadratfunktionen. Da geht sozusagen die Eingangsgröße, also mein X-Wert, quadratisch ein. Bleiben wir bei dem Weg. Also sozusagen, wenn ich die Beschleunigung betrachte, dann und die Beschleunigung konstant ist, dann wächst die Geschwindigkeit stärker und damit bin ich im quadratischen Zusammenhang der Zeit, die ich brauche für einen entsprechenden Weg.
Ich hoffe, das fragen Sie nicht ab am Ende der Sendung.
Nein, mache ich definitiv nicht.
Mann, da kriege ich nicht Schweißausbrüche, Angst, Prüfungsangst.
Nein, müssen Sie nicht. Ich wollte was anderes sagen. Ich wollte nur sagen, das sind eigentlich ganz einfache Funktionen, die man mit einer ganz kurzen Formel darstellen kann. Und wenn wir dann GenAI fragen, wie wir eine solche Funktion lernen wollen, dann wird ein neuronales Netz vorgeschlagen mit ganz, ganz schrecklich vielen Zwischenschichten, mit schrecklich vielen Knoten, die wir alle nicht brauchen würden, um diesen sehr einfachen Zusammenhang zu lernen. Und solche Diskussionen, die sind mir in Lehrveranstaltungen wie Lernende Systeme extrem wichtig.
Ja, ist eben auch nur noch ein Kind, das, was er selber auch wahrscheinlich lernt. Wie müsste denn so ein wirklich guter KI-Lerncoach für die Informatik aussehen? Also da ist Oksana Arnold, die passt auf. Und da gibt es noch den Lerncoach, der so angelernt wird. Wie müsste der... was müsste der denn leisten, um da tatsächlich ein guter Lerncoach oder ein Sparringspartner, die Begriffe gefallen mir alle nicht, Lernhelfer oder was?
Also der Begriff Coach ist eigentlich ein ganz wichtiger.
Der ist gut, ja.
Der ist super, weil das, was wir heute in GenAI haben, sind keine Coaches, sondern das sind sozusagen Spielverderber. Die verraten uns ein Ergebnis.
Die verraten ein Ergebnis und sagen, du bist gut, du machst es gut. Die streicheln unsere Seele und sagen, hier ist das Ergebnis. Fühlt sich beides gut an, oder?
Ja,
Bestätigung
unbedingt.
Und ein Ergebnis.
Ja.
Und dann ist Dopaminausschüttung auch geil. Und Coach müsste eigentlich sagen, Leute, hier, das hast du gut gemacht, aber guck doch mal da, komm doch mal selber drauf, überleg doch mal und so.
Genau. Das heißt, auf dem Prompt sollte eigentlich nicht das Ergebnis geliefert werden, sondern eher eine Gegenfrage gestellt werden.
Aber kann man einen KI-Assistenten oder GenAI nicht so genauso programmieren? Ich kann doch ChatGPT oder andere sagen, sei mal bitte provokant, frech und also ich kann doch der KI auch sagen, wie sie mit mir zu sprechen hat und dass sie mir nicht nach dem Mund reden soll, dass sie mir Fragen stellen soll. Das kann ich doch in den Grundeinstellungen reinbasteln, nicht?
Ja, das kann ich in den Prompt mitgeben. Also allein im Prompt kann ich sagen, benimm dich jetzt bitte wie ein
normaler Mensch,
wie ein Coach, ja, und versuch mich auf die Lösung des Problems zu lenken. Mhm. Ich mache das tatsächlich immer mal wieder und stelle fest, nach der zweiten Iteration verfällt GenAI auf das normale Muster, nämlich die Lösung zu geben. Warum? Weil sie darauf trainiert worden sind.
Also braucht man andere Systeme. Also brauchen auf der einen Seite Studierende künftig eine Art Prompt-Kompetenz, also um zu verstehen, wie es funktioniert, und vielleicht muss man auch die Systeme anpassen. Also dann sagen, okay, dann nicht diese schleimigen, mir nach dem Mund redenden, ergebnislieferenden Dinge, sondern für die Lehre andere KI-Modelle?
Eigentlich ja, aber das Problem ist, wir kriegen sie ja, die jetzigen Modelle, nicht mehr weg. Die sind da. Und damit die Versuchung extrem groß. Und im Prinzip müsste jeder bei sich selbst anfangen und sagen, ich bin hier zum Studieren, um Kompetenzen aufzubauen und nicht, um am Ende des Tages ein Blatt Papier zu haben, wo Noten draufstehen. Und ich stelle immer wieder fest, dass das eigentlich sozusagen auch von der Gesellschaft suggeriert wird.
Mach mal deinen Schein und du hast den Abschluss. Du machst den Abschluss und es ist wichtig, mit dem Abschluss kannst du dann was werden.
Genau.
Aber Informatiker bestimmt nicht, oder?
Das ist halt die Frage. Ja, und allein, dass das gesellschaftlich sehr präsent ist, dass Lernen Spaß machen muss und wir unsere Schule verändern müssen, damit es Spaß macht. Jedem muss klar sein, dass Lernen und Kompetenzaufbau anstrengend ist. Hm. Er muss auch anstrengend sein, dieser Kompetenzaufbau, weil sonst unser Langzeitgedächtnis nicht ordentlich arbeitet und die Informationen nicht speichert. So, und ich möchte Ihnen einfach das nur an einem Beispiel mitgeben, woran ich das festmache, dass sozusagen das Interesse von Studierenden selten, also es gibt immer Studierende, die tatsächlich studieren, weil sie Kompetenzaufbau machen wollen. Aber an vielen Stellen passiert es leider nicht. Und woran mache ich das fest? Ich habe eine Lehrveranstaltung Theoretische Informatik, die ist für die Studierenden sehr anstrengend. Sie ist anspruchsvoll etc. Im letzten Semester hatte ich eine Durchfallquote von 60%. Das ist extrem hoch und eigentlich nicht gut, überhaupt nicht gut. Ich leide darunter, dass wir so eine hohe Durchfallquote haben und ich möchte gerne den Studierenden helfen. Deshalb biete ich Klausureinsichten an, wo ich mir für jeden Studenten, der durchgefallen ist, sehr viel Zeit nehme, um mit ihnen die inhaltlichen Themen durchzugehen. Und dann biete ich aber parallel noch auch den Studierenden, die es geschafft haben, die durchgekommen sind, eine sogenannte öffentliche Klausureinsicht an. Das heißt, sie können 45 Minuten in ihre Klausur hineinschauen. Warum? Weil auch Personen, die eine 1.0 geschrieben haben, Fehler gemacht haben. Also sozusagen nicht alles richtig gemacht haben. Das liegt auch daran, dass es eigentlich in der Klausur bis zu 150% gibt an Punkten, aber für eine 1.0 man nur mehr als 95% braucht. So, und jedenfalls aus der Lerntheorie, auch aus der Beschäftigung mit Lernsystemen in der Informatik, weiß ich, dass Fehler zum Lernen echt dazugehören. Ja, man lernt aus Fehlern viel, viel mehr, als wenn es nur sozusagen geradlinig geradeaus geht. Und das Erstaunliche war, von den Studierenden, die bestanden haben und die eigentlich stolz drauf sein können, hat sich eine einzige Studentin für diese öffentliche Klausureinsicht gemeldet und wollte ihre Fehler kennen.
Oh.
Und das, finde ich, ist sehr enttäuschend, ja, weil letztendlich geht es doch nicht um die Note auf dem Blatt Papier, sondern um das Wissen im Kopf und die Kompetenzen.
Trotzdem aber die Frage, braucht es überhaupt, vielleicht zweifeln die ja alle, ob ihr den Abschluss, den sie machen als Informatikerin, als Informatiker, überhaupt noch gebraucht wird oder woher kommt denn dieser Zweifel vielleicht auch oder was ist da los?
Also ich glaube nicht, dass die Studierenden, die zu uns kommen, daran zweifeln, dass die Informatik noch gebraucht wird, weil sonst würden sie ja nicht anfangen zu studieren. Ja. So, also von der Seite her, diese Studierenden zweifeln nicht daran, dass sie hinterher einen tollen Job kriegen. Die Frage ist nur, wie viel machen sie sich kaputt von dem tollen Job in der Zukunft, wenn sie eben kein Wissen im Laufe ihres Studiums aufbauen. Und je mehr sie in dem Studium GenAI eben als Spickzettel verwenden, als Vordenker verwenden und nur die Ergebnisse benutzen und als ihre eigenen ausgeben, umso kritischer ist es für die Zukunft. Und deshalb, wie gesagt, ist jetzt auch im Informatikmarkt ein gewisser Zusammenbruch zu erleben. Also Absolventen finden schlechter Jobs. Es werden teilweise auch Informatiker schon entlassen, weil auch Softwarefirmen quasi weniger gebucht werden von anderen Firmen, weil auch andere Firmen denken, mit Vibe Coding können sie ihr Problem viel schneller und einfacher lösen.
Oder machen sie es nicht auch schon?
Sie machen es.
Ja, weil das klingt jetzt so ein bisschen, naja, sie machen das ja nicht richtig, aber wenn man jetzt wenn man das richtig lernt, dann macht man es richtig. Ich kann noch den Unterschied zwischen richtig und falsch dann noch nicht so ganz erkennen. Also wenn Sie sagen, der kürzeste Weg, der einfachste Weg zum Ergebnis, rein wirtschaftlich, ist okay. Das machen dann die Maschinen. Also ich frage jetzt nochmal wirklich zurück, wozu braucht es tatsächlich das Informatikstudium, wenn Claude das eigentlich besser kann oder genauso gut kann?
Claude.
Als ein Beispiel gibt ja.
Also wir haben, wie soll ich sagen, wir haben immer noch das Thema der sogenannten Softwarekrise. Was heißt das? Das heißt, dass wir auf der anderen Seite, also dass wir keine Algorithmen haben, die Qualität anderer Algorithmen und Programme einheitlich überprüfen können. Das heißt, wir können bei anderen Programmen Eigenschaften definieren, die wir von bestimmten Programmen haben wollen und von anderen, die sollen diese Eigenschaft nicht haben. Und dann wissen wir, es gibt den sogenannten Satz von Reis, dann wissen wir, gibt es keinen anderen Algorithmus, der fehlerfrei diese beiden unterschiedlichen Programmtypen einordnet, sondern man kann Eigenschaften quasi nur richtig klassifizieren, wenn alle Programme diese Eigenschaft haben oder kein einziges.
Aber wie sind diese im Sinne die Norm oder was?
Wenn man so will. Und
mach mal ganz kurz Ihr Mikro aus, da können Sie ihn mal abpusten. So, jetzt haben wir einen Frosch im Hals, jetzt ist er weg.
Ja, so, vielen Dank. Jetzt bin ich leider ein bisschen raus aus dem Thema.
Diese Reißprinzip und dass es keine einheitlichen Standards gibt, nach dem, wie ich so verstanden habe, wo man Software tatsächlich überprüfen kann.
Das heißt, es gab mal diese Forderung, dass wir einen TÜV haben wollen.
Ah,
ja. Und diesen TÜV, kann es in dem Sinne nicht geben. Ich trinke jetzt mal einen Schluck.
Das ist ja auch, ich rede auch die ganze Zeit und bei mir muss es ja auch ankommen, sehr gut, dass wir mal eine kurze Pause machen. Eine Denkpause, weil es ist ja extrem komplex. Ich sage das jetzt so aus meinem allgemeinwissenschaftlichen oder allgemeinen Dings, aber es ist ja ein breites Feld. Da kommt ja die Wissenschaft, es kommt ja die Industrie und die Wirtschaft rein. Da sind ja auch so unterschiedliche Interessenlagen. Die einen sagen, ja cool, geht alles schnell. Die Wissenschaft sagt, Leute, wir müssen das überprüfen. Da geht es auch um Sicherheit. Ja, also beim Thema Sicherheit, da wird mir manchmal Himmelangst und Bange. Geht es Ihnen auch so? Die sagen, die KI-Agenten haben eigentlich zu viel Zugriffsrechte. So einfach ist das nicht. Über die KI-Agenten haben wir ja im letzten Jahr auch gesprochen. Da wird mir manchmal mulmig. Geht es Ihnen auch so? Da sind so Horror-Zukunftsszenarien, die da in mir aufploppen. Oder sind Sie dann nüchterner?
Ich sehe es tatsächlich problematisch vor dem Hintergrund, was ich gerade gesagt habe, dass wir generierte Algorithmen nicht automatisch prüfen können auf Fehlerfreiheit. Und aufgrund der Mechanismen von GenAI, dass sie quasi auf Transformern nach wie vor basieren, kriegen wir das Halluzinieren nicht heraus. Das heißt, wenn wir Fehler quasi nicht feststellen, die durch das Vibe-Coding entstehen und einfach den Code so benutzen, wie er ist, dann erzeugen wir quasi in der wirklichen Anwendung auch Fälle, die fehlerhaft sein können. Und zur Informatik gehört leider auch, dass kein Entwickler gerne testet. Ja. Und das Testen müsste quasi viel, viel ausgefeilter und massiver vorgenommen werden, um die möglichen fehlerhaften Programmteile zu identifizieren und eliminieren zu können.
Warte nochmal ganz kurz die Zwischenfrage. Transformer sind denn die Dinger, die den Code rausspucken?
Transformer ist die Methode, die in den GenAI-Systemen im Hintergrund steckt. Ja, also die erzeugen quasi aus dem Prompt und deshalb Transformer. Der Prompt wird ja in ganz viele Zahlen übersetzt und diese Zahlen werden dann transformiert und am Ende kommen wieder Zahlen raus, die man wieder sozusagen Zeichen zuordnet. Und diese Zeichen, die am Ende dieses Transformationsprozesses herauskommen, das ist das, was die GenAI quasi produziert und das ist entweder Text oder Bilder oder Code. Und da können halt aufgrund dieser Transformation, die auf Basis von Milliarden von Zahlen passiert, einfach Fehler existieren, die wir eben je nachdem, wie lang der Code ist, wie viel da produziert wird, nicht überblicken. Und wie gesagt, automatisiert über den Satz von Reis kriegen wir nicht jeden Fehler raus und müssen in gewisser Weise ja diese Fehler auf eine andere Art und Weise eliminieren. Und deshalb wird mir auch Angst und Bange, vor allem wenn man solchen Code dann in lebenskritischen Umgebungen einsetzt.
Ja. Man könnte sagen, jetzt so Reasoning, die einfachen Textmodelle sind ja schon so gut geworden, weil sie sich selbst auch immer wieder überprüfen. Sie lesen ihre eigenen Texte, checken das. Also das heißt, sie lernen auch. Könnte man nicht sagen, dass in dem Jahr das Problem gelöst ist, auch mit der Programmierung, dass sie eben diese Tests, von denen Sie sprechen, Code und Programme, ausführbare, müssen kontrolliert werden, getestet, dass sie sich selbst dann testen. Das ist einfach nur eine Frage von Zeit und Kapazität, dass es in dem Jahr gelöst ist, das Problem.
Jein. Also einfach selber lernen aus dem Text, den ich selber produziert habe, funktioniert nicht. Also auch aus der Theorie, aus Lernsystem weiß man, dass bei Textmining, also wenn ich nur reinen Text vorgelegt bekomme, dass ich nicht die richtige Sprache lernen kann. Ich sagte ja vorhin, wir brauchen Fehler oder negative Beispiele. Ja. Und diese negativen Beispiele, die führen dazu, dass ich von einer Übergeneralisierung oder einer Abstraktion, die nicht korrekt ist, wieder zurückkomme auf das Richtige, was ich lernen wollte. Das kann man sich so vorstellen wie Oberflächenspannung. Es ist sozusagen das Ziel, eine Kugel oder Punkte innerhalb einer Kugel mit einer möglichst kleinen Oberfläche abzubilden. Und dabei passiert ist, dass man quasi Fehler mit einschließt. Und um diese Fehler rauszukriegen, muss man quasi irgendwie in diese Oberfläche Dellen reinbringen, damit an den richtigen Stellen gelernt wird. Und das macht man heute dadurch, dass diese Gen-AI-Systeme eben nicht nur auf Basis von Wissen trainiert werden, sondern immer diese Human-Feedback-Schleife noch hinten dran ist. Sprich, dass ich Prompts mit Ergebnis und einer entsprechenden Bewertung durch den Menschen habe, dass dieses Ergebnis, was dort erzeugt worden ist, gut ist oder eben auch schlecht ist. Und nur von diesen Informationen können wir lernen und das System besser machen. Das heißt, nur das reine Ausführen des Codes hilft noch nicht ganz. Also klar, Syntaxchecker helfen. Das heißt, die syntaktischen Fehler werden weniger, aber die semantischen Fehler kriegt man dadurch leider noch nicht raus, sondern die semantischen Fehler kriegt man erst dann raus, wenn man das in der richtigen Umgebung einsetzt, die Ergebnisse sich anguckt und diese Ergebnisse auch durch einen Menschen bewertet, ob es richtig oder falsch ist.
Darf ich noch eine hochschulpolitische Frage stellen, die Sie nicht beantworten müssen? Sind Sie da an der FH oder haben Sie den Eindruck, dass in der Lehre, dass da wirklich Veränderungswille da ist? Weil es ist ja auch so ein eingefahrenes System, das heißt auch Lehrende müssen sich ändern, müssen das, also ist da ein Transformations-, auch ein Veränderungsprozess in der Lehre auf dem Weg oder ist Ihnen das noch zu wenig?
Also letztendlich sind die Lehrenden im Allgemeinen, also nicht nur in der Informatik, sondern vor allem in anderen Disziplinen sehr, sehr verunsichert, weil wir als Lehrenden gehört zu unserem Berufsethos, dass wir Wissens vermitteln wollen. Ja, dass wir wirklich wollen, dass in den Köpfen der Studierenden etwas passiert. Und das ist unser Bildungsauftrag. Und zu diesem Bildungsauftrag gehört auch zu überprüfen, dass bei den Studierenden in den Köpfen was angekommen ist. Und deshalb existiert auf der einen Seite ein extrem großer Wissensbedarf in allen anderen Disziplinen, wie ihre Leistungserbringung zukünftig aussehen muss und sollte, damit wir eben nicht Gen-AI testen und Gen-AI bewerten, sondern tatsächlich die Kompetenzen bei den Studierenden.
Das ist, ja, aber trotzdem noch die Frage, ändert sich da hochschulpolitisch was? Also ist da, das fängt von der Lehrerfortbildung an, hört, also ganz konkret bei Ihnen an der FH, machen Sie da auch Klausuren, reden, gibt es da Streit, rauchen da die Köpfe, dass es Veränderungen gibt?
Unter den Professoren gibt es eher Weiterbildung. Es gibt auch bei uns in der Informatik tatsächlich unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Herangehensweisen. Auch da will ich jetzt nicht zu doll in die Details gehen. Folgt mir nicht jeder, so wie ich das mache. Manche halten sozusagen eine andere Herangehensweise für richtiger oder besser oder teilweise, mein Eindruck, will man auch Geschenke machen, ich sage es jetzt mal ganz platt, an die Studierenden, weil wir natürlich auch gerne wollen, dass Studierende in der Regel Studienzeit ihr Studium beenden und Absolventen wollen wir erzeugen. Das ist ja auch ein Auftrag, den wir von unserer Landesregierung haben. Wir werden ja teilweise auch danach bezahlt, wie viele Studierende in der Regelstudienzeit fertig werden, wie viele Absolventen wir produzieren, wie viele das Studium abbrechen. Ja, diese Abbrecherquote wollen wir eigentlich reduzieren. Und das ist tatsächlich so ein Dilemma, weil es gehört eigentlich Anstrengung dazu, um das Ziel zu schaffen. Und die Abbrecher ist immer die Frage, warum brechen sie eigentlich das Studium ab? Was liegt dahinter? Sind sie der Anstrengung nicht gewachsen? Oder was sind die Gründe? Und das ist tatsächlich ein großes Dilemma, was uns an den verschiedenen Stellen in der Hochschule beschäftigt und herumtreibt und wo auch die Politik auf uns einen gewissen Druck ausübt und wir in diesem gesamtgesellschaftlichen Phänomen irgendwie sinnvoll umgehen
Müssen. Sie haben es sehr faszinierend, milde und diplomatisch ausgedrückt, aber ist klar, Sie sind keine Hochschulpolitiker. Es ist immer Veränderungsprozessen, da ist wahrscheinlich auch Angst dabei, Verlustängste, dann kommt die Politik noch dazu, wirtschaftliche Interessen. Naja, also ich beneide Sie nicht um diese Situation an der Fachhochschule Erfurt. Da sind Sie ja als Fachhochschule nicht hier allein. Das betrifft ja alle Universitäten, es betrifft die Schulen, es betrifft also im Grunde betrifft es die komplette Bildung, könnte man das so sagen? Alle müssen sich damit beschäftigen und sind betroffen, klingt mal so negativ, aber sind konfrontiert mit dem Phänomen, oder?
Unbedingt, unbedingt. Und zwar alle, sprich nicht nur die Schule, sondern eigentlich sogar noch zeitiger Kindergarten. Ich habe ein Modul Pädagogik der Kindheit und in diesem Modul arbeite ich mit Studierenden, die später in Kindergärten gehen. Und letztes Semester war das erste Semester, da haben mich die Studierenden nicht mehr gefragt, ob Digitalisierung im Kindergarten stattfindet, sondern wie. Ach. Und mir ist es übrigens ganz, ganz wichtig,
Sie
dass
reden
wir
seit Jahren da. Ne?
Seit knapp 15 Jahren mache ich die verschiedenen Veranstaltungen und auch Module bei den Pädagogen der Kindheit. Das halte ich für extrem wichtig, weil die Thematik ist, dass Kinder heute zu Hause sehr häufig, sehr zeitig vor digitale Geräte gesetzt werden. Und sie müssen lernen, und dafür ist für mich der Kindergarten das eigentliche Instrument, lernen, mit der Digitalisierung nicht nur passiv umzugehen und die zu konsumieren, sondern sehr aktiv damit zu arbeiten, weil sie dabei tatsächlich lernen können, wie das Lernen funktioniert. Also dieses Beobachten, dieses Reflektieren, dieses Erkenntnisgewinn ziehen. Und das muss tatsächlich in Kindergarten anfangen. Da hat die TLM sehr schöne Konzepte, ja. Mit Robotern, aber auch mit anderen Plattformen, mit Calliope in der Grundschule, aber auch wir bieten verschiedene Kinderunis an, um in der Grundschule Kinder auf diese Welt, auf diese digitale Welt vorzubereiten und sie dazu zu bewegen, es nicht mit sich geschehen zu lassen, sondern den Versuch zu unternehmen, neugierig zu bleiben und hinter die Kulissen schauen zu wollen. Und das ist das Allerwichtigste, damit wir zukünftig mit dieser Digitalisierung, mit der KI sinnvoll umgehen und uns nicht irgendwann alle ergeben und sagen, liebe KI, du wirst das schon alles machen.
Das heißt, alle sind aufgefordert, in allen Lebensbereichen, wo Menschen sich bewegen, wo wir sozial interagieren, wo wir ja im Alltag immer wieder lernen, müssen wir uns mit dem Thema beschäftigen. Nicht nur, ja, das ist ja ein Spezialgebiet für die Arnold, das machen die da an der Uni. Das betrifft unsere ganze, weil es ja auch kulturell und sozial eine unheimliche Rolle spielt, oder? Also das durchdringt alle Lebensbereiche.
Ja, es durchdringt alle Lebensbereiche. Wir hören es ja auch, künstliche Intelligenz, das, was uns Menschen eigentlich auszeichnet, ist diese Intelligenz im Verhältnis zu vielen anderen Lebewesen und Dingen. Und wir müssen es lernen und immer wieder trainieren, diese Intelligenz, diese natürliche Intelligenz zu schärfen, zu trainieren, einzusetzen, damit uns die künstliche Intelligenz nicht abhängt.
Ich lese gerade ein Buch Ethische Intelligenz. Da geht es dann darum, dass es ein neuronales Netz ist, was wir akzeptieren müssen. Wir sind nicht mehr die Krone der Schöpfung, was jetzt Wissensaneignung betrifft und dass wir ein Verhältnis dazu finden müssen. Also es ist auch ein kulturelles Thema und wir haben ja beim letzten Mal auch über so über Ethik gesprochen, über Bias, über die Voreingenommenheit, über Wahrheit und Vertrauen. Also nicht nur die Halluzination, sondern auch wie wir das Ding füttern. Das ist ja eine zutiefst ethische Frage, eine Wertefrage und nicht nur eine technische, oder?
Es ist in letzter Instanz auch eine ethische und eine Wertefrage, und zwar auf der einen Seite des Fütterns und auf der anderen Seite des Benutzens. Ja, wenn ich quasi die Ergebnisse von Gen AI als meine eigenen ausgebe, verletze ich eigentlich immer Urheberrechte und letztendlich auch Nutzungsrechte. Und das wird in meinen Augen leider so schrecklich normal, dass mir das auch wiederum Angst macht. Unabhängig davon, dass wir natürlich gerne Computersysteme nutzen wollen, um uns die Welt zu erschließen und wirkliche funktionale Zusammenhänge besser zu verstehen und uns Menschen in unserem Erkenntnisprozess weiterzubringen, das wäre schon sehr, sehr schön. Aber eben nicht, um uns selber zu betrügen, sondern um es ja sinnvoll zu nutzen. Und lassen Sie mich noch einen Punkt sagen. Es kommt immer so ein bisschen raus aus dem, was ich sage, dass wir gerne den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Deshalb rede ich ja auch von Versuchung, der Gen-AI, nicht denken zu müssen und so weiter und so fort. Wir sollten uns auch nochmal bewusst sein und werden, dass eigentlich diese Faulheit auch ein gewisser Grad an Triebkraft, unserer eigenen Triebkraft ist.
Weil Faulheit ist eine Triebkraft.
Ja, Faulheit ist eine Triebkraft in dem Sinne, dass wenn wir Tätigkeiten ausführen, die für uns anstrengend sind, dass wir nachdenken können, was können wir tun, um diese Dinge einfacher für uns und effizienter zu machen.
Sie nicht zu machen, sondern einfacher zu machen.
Einfacher zu machen und effizienter zu machen. Ich denke, nur dadurch haben wir auch Maschinen, dadurch haben wir Motoren, dadurch haben wir Computer, dadurch haben wir Taschenrechner und so weiter und so fort.
Äxte, Hämmer und Skalpelle.
Genau, Äxte, Hämmer und Skalpelle. Ja. So, und diesen Schluss wieder zu benutzen, um gemeinsam darüber nachzudenken, wenn wir jetzt solche Werkzeuge haben, wie können sie uns tatsächlich weiterbringen in unserer Intelligenz? Und dafür sollten wir sie einsetzen und nicht dafür, dass wir quasi nur noch im Paradies leben und uns auf die Hängematte legen.
Oh, das ist doch schön.
Ja, das
Paradies
ist schön.
Hängematte, ja gut, aber es wird langweilig. Muss KI-Ausbildung politischer werden? Also als letzte Frage, weil Technik nie neutral ist. Wir haben über Bias gesprochen, über die Voreingenommenheit. Also da müsste man Studierenden ja auch beibringen, dass Bias, diese Voreingenommenheit, nicht nur ein moralisches Problem ist, sondern auch ein technisches Problem, das man verstehen muss. Also die Informationslehre, stelle ich mir jetzt so vor, braucht dann mehr Raum für Ethik, Gesellschaft, Macht. Fragen. Also letzte Frage zu dem Thema, muss die Informatikausbildung zum Thema KI auch politischer werden? Nicht nur, ich studiere mal Informatik, das ist so ein Technikding, aber es ist ja eigentlich nicht. Es ist ja, es ist Politik, es ist Gesellschaft.
Es ist Politik und es ist ganz heftig Gesellschaft. Und es spielt natürlich auch, ich sage jetzt mal, in unsere Politik, auch im Land, ist es sehr, sehr stark miteinander verwoben. Das ist jetzt gar nicht die Antwort auf Ihre Frage, aber es ist mir irgendwie trotzdem noch ein Bedürfnis, da was dazu zu sagen. Wir haben gerade im Land die Thematik, dass unsere Hochschullandschaft sich verändern muss, einfach aus ökonomischen Zwängen heraus. Und wir in den verschiedenen Hochschulen stärker auf Kooperation gehen sollen, unsere Lehrangebote ausdünnen sollen etc. Und ich stelle mir da sozusagen tatsächlich eine provokative Frage, nämlich dahingehend, wenn ich sozusagen so eine Hochschule wie ein Organismus betrachte, wie einen Menschen betrachte und sage, okay, alles, was nicht 100% ausgelastet ist, kann weg, dann betrachte ich einfach, was ist denn eigentlich, wie oft brauche ich meinen kleinen Finger?
Der Daumen ist viel wichtiger, ne?
Der Daumen ist viel wichtiger, also kann doch der kleine Finger weg. Ja. Die meisten von uns sind Rechtshänder, ich übrigens nicht, ich bin Linkshänderin, aber den Arm, den linken Arm brauchen wir doch gar nicht so oft wie den rechten Arm, also kann der auch weg. Beine werden nur zu 50% eingesetzt, kann der eigentlich weg oder kann ein Bein weg? Und jetzt können wir noch weitergehen. Informatik. Was ist Informatik? Informatik ist doch die Wissensverarbeitung. Wer macht bei uns Menschen die Wissenverarbeitung? Der Kopf, das Gehirn. Ja. Können wir also, wenn wir Gen-AI haben, unsere Köpfe alle
abgeben?
Abgeben, ja, abgeben. Wir schließen uns alle an Gen-AI an. Wir brauchen keine Informatikstudiengänge mehr, weil Gen-AI macht das ja alles. Und das sind tatsächlich sehr ethische Fragen, sehr politische Fragen, die wir irgendwie gemeinsam sinnvoll lösen sollten.
Frau Oxen-Arnold, ich habe jetzt eine rote und eine blaue Pille. Welche möchten Sie? Die rote oder die blaue? Wenn Sie die rote nehmen dann und sie schlucken, ich darf es ja nicht vorher verraten, dann werden Sie wissen, dass wir alle in der Matrix leben und die blaue, dann bleiben Sie bei der Wahrheit. Mit diesen Worten verabschiede ich Sie und das ist ja unglaublich, wir haben jetzt schon eine Stunde gequatscht, wir müssen uns in einem Jahr wiedersehen. Wir können ja den Jahresrhythmus vielleicht einhalten und vielleicht kommt da nur noch Ihr Kopf angerollt.
Also sehr, in so einer Box, gerne.
Da wird dann geliefert, mit dem Helikopter kommt der Kopf, ach, da kommt die Arnold, stelle ich sie hin, ich bin ja sowieso hier fest angeschlossen und so, ne? Humor ist übrigens auch so eine Sache, die KI nicht so, also kann, aber Humor ist menschlich, oder?
Ja, Humor ist menschlich, genauso Ironie. Humor und Ironie hängen sehr vom Kontext ab. Ja, und man braucht Kontextwissen. Und wenn die KI das Kontextwissen nicht hat, dann kann sie auch sowohl Humor als auch Ironie nicht verstehen.
Sarkasmus, ne? Wird alles sofort, wenn man sarkastisch ist und ironisch, wird das alles, das sind Inhalte, die weggedingst werden, weil ich hab's doch gar nicht ernst gemeint. Woher soll denn die KI wissen, was ernst gemeint ist, ne? Naja, wissen manche Leute auch nicht. Schön. Frau Oxen-Arnold, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns genau in einem Jahr wieder, hoffe ich.
Sehr gerne.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Don't got no one to call to try.